für mich waren meine Eltern immer so die, ja, die besten Eltern, die ich mir wünschen konnte. Das hat gut gepasst und eigentlich auch bis ins Studium hinein und Ende Studium. Und dann habe ich halt die Alex kennengelernt. Dann habe ich halt mal ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge bekommen oder einen anderen Blick auf meine Eltern und wie die halt so sind und habe halt eine andere Art von Familie kennengelernt, die schon sehr, ja, fast diametral entgegengesetzt war, teilweise von den Werten und wie man miteinander umgeht.
Zu Besuch bei Axel und Alexandra und ihren fast erwachsenen Kindern Fabian und Noé. Eine geräumige Genossenschaftswohnung am Wiener Stadtrand mit viel Grün drumherum. Ein neugieriger Hund gehört auch dazu. Axel und Alexandra thematisieren unterschiedliche Meinungen in ihrer Familie offen. Dabei scheuen sie Konflikte nicht. Und auch die Kinder, wenn man sie noch als solche bezeichnen darf, sind reflektiert. Reflektierter, als es ihre Eltern in dem Alter waren. Für Axel nämlich begann die Abnabelung von seiner so perfekten Herkunftsfamilie erst mit der Beziehung zu Alexandra.
Das hat dann damit angefangen, dass mein Vater, wenn er angerufen hat, der Alex vorschreiben wollte, wie sie sich am Telefon meldet. Weil das war halt seine Vorstellung, wie man sich am Telefon zu melden hat. Ja, das tut man halt so. Und ja, Alex hat gesagt, hallo. Und er hat erwartet, dass sie sich meldet mit Vorname, Familienname. Ja. Also ganz schräg. Und das hat dann auch über die Zeit dazu geführt, dass ich den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen habe, einmal für 2 Jahre. Also wirklich komplett, weil die einfach immer wieder reinregiert haben in uns jetzt als Familie, wie wir jetzt sind. Und das geschafft haben, immer wieder Unruhe zu stiften, sodass wir dann auch schon gestritten haben. Und dann gemerkt habe, das kann so nicht gehen. Und weil meine Eltern quasi geglaubt haben, uns sagen zu können, wie wir jetzt zu leben haben.
Übergriffig ist ein geläufiges Wort, das in derartigen Situationen gern verwendet wird. Also wenn einer dem anderen zu nahe kommt oder die ein oder andere Grenze im Umgang miteinander nicht beachtet wird. Für Familientherapeutin Christine Badelt stehen hier, wie so oft in der Familie, die Gefühle im Zentrum. Genauer gesagt, die Kommunikation von Gefühlen.
Was bedeutet das, dass man sagen kann, was man braucht und was man eben nicht möchte? Und das ist, wie gesagt, nicht so einfach. Ja? Weil bevor man sagt, muss man es mal spüren. Das ist auch schon etwas, was für viele Menschen gar nicht so einfach ist. Ja? Zu spüren, was man gerade braucht, zu spüren, ist die Nähe jetzt angenehm für mich oder brauche ich eigentlich was anderes?
Oft merken wir nicht einmal, wenn wir selbst Grenzen überschreiten oder dass das, was wir von einem Familienmitglied fordern, außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs liegt. Hier kommen, wie Studien gezeigt haben, transgenerationale Einflüsse ins Spiel. Christine Badelt.
Die Einflüsse, die wir über die Generationen haben und was das bedeutet für uns und unser Leben heute noch, ja, das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht nur in der Psychoanalyse oder so ein Thema, sondern ich beschäftige mich auch damit, ja, und finde das sehr spannend. Und es hat auch einen ganz interessanten Ansatz auch für Familien, die kommen, wo man das auch aufarbeitet. Ja. Das hat auch etwas von Erleichterung. Ja. Es kommt von verschiedenen Generationen und wir können das zu einem Ende bringen, ja, egal welches Thema das ist.
Die Lebens- und Sozialberaterin Katharina Weiner fasst die Rolle der eigenen Eltern in unserem Leben noch deutlicher zusammen.
Ich würde mal sagen, die sind immer mit dabei. In meiner Sprache, in meinem Ausdruck, in meiner Körperhaltung. Also meine Eltern an sich sind immer mit dabei. Und wenn es dann Themen gibt als Erwachsene und als Paar jetzt mit den jeweiligen anderen Eltern, Schwiegerelternteil, natürlich, wie kann ich was formulieren oder wie finden wir einen Weg zueinander oder wie kann ich mich lernen abzugrenzen, wie schaffe ich diesen Schritt raus aus einer vielleicht noch erwachsenen Symbiose. Ob die jetzt eine angenehme ist oder eine unangenehme, ist, glaube ich, jetzt gar nicht so relevant, sondern so dieses Verständnis darüber, wie nah bin ich noch und wie nah haben die noch Einfluss auf mein Leben.
Katharina Weiner leitet seit 2013 das Family Lab Österreich. Family Lab ist eine internationale Organisation, die vom dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl gegründet wurde. Der 2019 verstorbene Jesper Juhl war auch Autor zahlreicher Bücher und Ratgeber für einen respektvollen Umgang zwischen Erwachsenen und Kindern. In vielen unserer Reaktionen im Alltag reagieren wir aufgrund kindlicher Prägungen, die unerwartet zutage treten können, so Katharina Weiner.
Also wenn ich mir das jetzt als Beispiel vorstelle, die Mama oder die Schwiegermama kommt zu mir nach Hause und fängt zum Aufräumen an oder zum Wegräumen an oder mir gute Ratschläge zu geben, dann löst sie mir ein Gefühl aus, ich bin nicht gut genug. Und dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug ist vielleicht an eine Erinnerung vor 20, 25 Jahren, da war ich auch schon nicht gut genug. Und jetzt kriegt es eine andere Qualität.
Das Gefühl, als Mensch nicht richtig zu sein oder gar als Familie, kann lähmen. Und es braucht einiges an Überwindung, den persönlichen Raum für sich selbst zu definieren und notfalls deutlich zu kommunizieren.
Wenn ich mich jetzt als Kind meiner Eltern sehe, ja, dann habe ich ja immer noch in mir diesen Drang, sie zufriedenzustellen, glücklich zu machen. Und wenn dann ungefragt die Tür aufgeht und jemand in meinem persönlichen Zimmer steht, ja, in meiner Intimsphäre, in meinem persönlichen Raum, und ich in diesen Konflikt gerate, in meinen persönlichen Konflikt gerate, dann wird es wirklich schwierig. Einerseits möchte ich nicht, dass es stattfindet, andererseits fühle ich mich trotzdem verpflichtet, hier das Meine beizutragen, damit die sich gut fühlen. Und schon sind wir in einem Gefühlsmoment und in einem Gefühlsstrudel, aus dem wir nur rausfinden, wenn wir es kommunizieren lernen.
Manchmal braucht es für die eigene Entwicklung eine Phase der Abnabelung von der Herkunftsfamilie. Wie im Fall von Noemi, die mit ihrem Mann Romeo in Oberösterreich lebt.
Ich hatte eine Familienauszeit mal. Ja, das hat mir irgendwie gut getan, zu mir zu kommen. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Ich glaube, eine gewisse Ablösung ist auch gut, um wieder in einem feinen Kontakt zu sein oder in einem feinen Kontakt zu bleiben, indem man sich ein Stück weit selbst findet, jenseits von der Herkunftsfamilie, weil man einfach sehr stark geprägt ist und ich es gut finde, diese Prägungen zu sehen, zu wissen, dass sie da sind, ja, sie ein Stück weit auch zu schätzen oder auch ein Stück weit zu sagen, okay, da bin ich. Ich habe das damals jetzt nicht so behirnt. Was ich toll fand an meiner Herkunftsfamilie, war, dass das okay war.
Das Loslösen der engen Familienverbindungen war für Noemi wichtig, um zu erkennen, welche Erwartungen sie glaubte erfüllen zu müssen, in welchen Mustern sie agierte und welche Position sie eigentlich überhaupt einnehmen wollte. Erst Abstand verschafft den nötigen Überblick.
Also so wie ich zum Beispiel ein sehr großes Gemälde in einer Galerie viel besser überblicken kann, wenn ich einige Schritte zurückgehe, wenn ich ganz davor stehe, sehe ich halt die Details sehr intensiv. So würde ich es ausdrücken, dass man sich einfach einen Überblick erschafft, dass man mehr Abstand gewinnt und dadurch einfach auch nicht so drinsteckt, sondern einfach das Ganze, ja, von sich selbst in diesem Gemälde und das Ganze einfach gesamter vielleicht wahrnehmen kann, falls das überhaupt möglich ist.
Aber, das haben wir jetzt aber schön gesagt. Ja.
Romeo durchlebte eine ähnliche Phase. Seine Eltern sind mittlerweile verstorben. Daher kann er nur ahnen, wie sie diese Zeit empfunden haben.
Das war sicherlich schmerzhaft für meine Eltern damals. Und da gibt es ja dann auch eine Phase, wo man das nicht versteht. Und dann kommt aber die Phase, wo man dieses Verständnis aufbringt, wertschätzt, wie schwer das eigentlich damals für sie gewesen ist, sein musste.
Also manchmal kann man nicht anders, als sich irgendwo ein bisschen frei zu raufen vielleicht. Oder man glaubt es nur. Vielleicht ist es auch so.
Naja, da wir ja eigentlich nur über Lösungen lernen, bedarf es aber vorher der Probleme. Das ist, glaube ich, auch für mich eine Definition des Begriffs Familie. Den Raum zu schaffen, Probleme und die dazugehörigen Lösungen haben zu dürfen und finden zu können.
Noemi und Romeo haben keine gemeinsamen Kinder. Familie sind sie trotzdem. Sie führen gemeinsam ein Unternehmen und sind künstlerisch tätig. Außerdem hat Romeo aus seiner ersten Ehe eine erwachsene Tochter, zu der sie regelmäßigen Kontakt pflegen. Ebenso zu Noemis Herkunftsfamilie.
Und da sehen wir uns schon wöchentlich fast oder zumindest einmal im Monat. Teile der Familie. Das hat aber was mit der örtlichen Nähe zu tun.
Genau.
Aber ich spüre schon manchmal oft auch den Wunsch selbst, und das ist für mich neu, den Wunsch, selbst dort mich einzuladen oder das zu pflegen. Das ist schön. Ich glaube, das gehört auch so dazu, dass man nicht nur wartet, bis wer kommt, sondern auch den Wunsch hat und eine Bereicherung erfährt, wenn man mit den anderen ja, sich austauscht, teilt und sieht.
Auch Alexandra kann den Kontakt zu ihren Eltern wieder als Bereicherung in ihrem Leben sehen, wohl aber mit einem gewissen Abstand. Mit ihrer 2,5 Jahre jüngeren Schwester ist das Verhältnis, wie Alexandra sagt, okay.
Wir haben uns eine Zeit lang sehr, sehr gut verstanden, bis ich ins Ausland gegangen bin. Das war für sie so irgendwie, ja, eigentlich der Cut. Da habe ich sie quasi so im Stich gelassen. Dann ist halt jeder seiner Wege gegangen. Es war der Kontakt weniger. Nein, Streiten ist nicht gegangen, weil wenn ich mal gesagt habe, was nicht passt, dann hat sie aufgelegt. Und dann haben wir uns halt einfach länger nicht gesehen.
Dinge anzusprechen, Gefühle auszudrücken, war schwer. Auch Alexandra musste das erst lernen. Und manchmal geht es trotz aller Selbstreflexion der einzelnen Familienmitglieder nicht ohne den ein oder anderen Wutausbruch.
Ja, es kann verbal duschen, es kann in Türen knallen. Also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung und von eigenen Beiträgen. Ja, das kann schon passieren.
Es ist nicht leicht mit Geschwistern. Einerseits ist immer jemand zum Spielen da, sofern der Altersunterschied nicht zu groß ist. Sie können aber auch unglaublich nerven. Sie sind der Grund für Eifersuchtsanfälle und während der Kindheit vielleicht sogar die engsten Verbündeten. Irgendwann leben sich Geschwister auseinander. So auch bei Andrea und ihrer 3 Jahre jüngeren Schwester.
Erst eigentlich in den letzten paar Jahren bin ich mit meinen Schwestern wieder eng. Also es ist natürlich jetzt auch durch die Pandemie, aber wir haben uns erst vor kurzem getroffen, waren wir gemeinsam essen, nur wir 3 Schwestern. Also der Kontakt ist jetzt wieder ein guter oder ein wertschätzender. Hängt damit zusammen, dass wir halt jetzt alle unsere Kinder sozusagen aus dem Haus haben und dass wir uns wieder auf unser eigenes Leben besonnen haben.
So wie Andrea geht es vielen, bestätigt Harald Werneck, klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe vom Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung an der Universität Wien.
Interessanterweise ist es oft so, dass im Alter, insbesondere auch im hohen Alter, die Geschwister dann wieder auch emotional und teilweise sogar geografisch sich einander annähern. Und es ist gar nicht so selten, dass alte Geschwister, sage ich jetzt mal, sogar dann auch wieder zusammenziehen oder in die Nähe ziehen, um sich zu unterstützen. Die gemeinsame Familiengeschichte zu reflektieren, nicht die gemeinsamen Erlebnisse immer wieder aufzuwärmen, nicht das verbindet unheimlich. Und vielleicht sind die Partner inzwischen gestorben, die Kinder schon längst aus dem Haus sozusagen. Also diese Beziehungen jetzt nicht mehr so im Fokus wie, ich sage es mal, in der klassischen Familiengründungsphase, wo dann oft interessanterweise die Geschwister im hohen Alter wieder tatsächlich auch an Bedeutung gewinnen.
Wie sehen Sie aus, ideale Geschwisterbeziehungen? Welcher Umgang soll innerhalb der Familie herrschen? Darf man auch mal laut werden, beziehungsweise darf es überhaupt Konflikte in der Familie geben? Die Spielfelder für soziales Lernen sind sehr unterschiedlich in ihrer Zusammensetzung. Als der Klassiker unter den Familien gelten noch immer Vater, Mutter und 2 Kinder. Laut Statistik Austria beträgt die durchschnittliche Kinderzahl pro Familie 1,6. Etwas mehr als ein Drittel der Familien hat 2 Kinder. 9% haben 3 Kinder. Ein Kind, 2 Kinder, vielleicht noch ein drittes. Noch mehr Kinder ist heutzutage in Österreich selten. Nur 2,6% der Familien haben 4 oder mehr Kinder. Doch wo geht soziales Lernen besser als in einer großen Familie?
Ich war bitte dann nicht, dass ich auf dem Sessel gesessen. Komm her.
Aber ich will in dem Sessel sitzen.
Dann setz dich auf den Sessel.
Dann setz dich auf den Schoß.
Ich kann ja auch mal so sitzen.
Okay.
Ja, okay. Also, das ist
zu Besuch bei Ingeborg und Thomas und ihren 4 Kindern in Leoben. Marie, Niklas, Erik und Eva. Ingeborg wuchs selbst in einer großen Familie auf, als eines von 6 Kindern. Trotzdem ist ihre Herkunftsfamilie nicht automatisch die Blaupause für ihre heutige Familie.
Ich glaube, wir haben nicht so viel streiten dürfen zu Hause. Aber so innige Beziehungen, so eine körperliche Nähe oder so, das haben wir zu Hause auch gehabt. Auf jeden Fall gekuschelt haben noch oder uns auch getröstet haben und füreinander da waren. Das schon, also das kommt mir schon bekannt vor. Oder also dieses Spielen, dass man sich so, wenn man halt Geschwister hat, die so dieses miteinander sich in ein Spiel vertiefen, das habe ich von zu Hause auch so mitgekriegt, dass man da nicht eingreifen muss als Elternteil, sondern einfach mal sich ganz zurückziehen kann. Da haben wir sicher mit mehreren Kindern einfacher als jemand, der nur ein Kind hat, der dann auch ganz oft mitspielen muss. Wir haben oft auch nicht mitspielen müssen.
Die Familie lebt in einer Siedlung am Stadtrand von Leoben. Nachbarskinder unterschiedlicher Altersstufen zum Spielen, Gespräche der Erwachsenen über die Hecke oder auch mal abends beim gemütlichen Zusammensitzen. Irgendwer ist immer zu Hause, manchmal auch noch Freunde der Kinder. Ganz schöner Trubel im Familienleben.
Wenn man heimkommt, das ist dann niemand da und das ist still. Das ist irgendwie auch befremdend, wenn man einmal niemanden zu Hause hat. Aber es ist schon manchmal sehr laut, das stimmt. Also das schaukelt sich auf und dann ist es aber wieder vorbei. Das kommt darauf an, was ich, glaube ich, am Vormittag auch erlebt haben, außerhalb der Familie. Also ich sage halt immer, ich höre schon am Öffnen der Türschnalle oder auf die Art und Weise, wie die Kinder die Schultasche ablegen, ob das jetzt ein guter oder weniger guter Tag war. Und manchmal wird halt was abgeladen in der Familie, aber dafür ist eben Familie da, da darf man auch streiten, weil man weiß, man versöhnt sich auch wieder. Aber man darf das einfach so stehen lassen, wenn man wütend ist und man muss ja gar nichts dazu sagen oder sich ja gar nicht entschuldigen, weil manchmal ist man einfach wütend.
Im Haus von Ingeborg und Thomas stellt sich das Gefühl ein, je mehr Kinder, desto entspannter das Familienleben. Schließlich muss bei so vielen Menschen jeder mithelfen, selbstverständlich dem Alter entsprechend. Die Zeit seit Beginn der Corona-Pandemie war für die Familie trotz aller Reflektiertheit eine große Herausforderung. 6 Personen plus eine Katze, ständig unter einem Dach, das kann eng werden.
Es war schon nochmal schwierig, dass immer alle zu Hause waren. Also dass wir uns wenig zurückziehen konnten eigentlich oft, gell? Wo zurückziehen auch heißt, dass jeder so sein eigenes draußen hat. Das haben wir schon ein Stück weit vermisst alle, ja.
Manchen Familien wurde es in den Monaten der vergangenen Lockdowns zu Hause zu eng. Andere Menschen fanden sich in Einsamkeit wieder.
Da ja, da nicht. Das geht noch weiter runter. Nur weiter runter? Ich glaube, dass das nichts mit Arbeit zu tun hat.
So wie Martin und Martin. Beide wohnen in einem Single-Haushalt. In der Corona-Krise wurden sie und 2 weitere Freunde zur Familie. Eine etwas andere Familie.
Das ist tatsächlich so, also dass wir nach dem ersten Lockdown draufgekommen sind, dass wir so stark füreinander da waren und so gemerkt haben, wow, da ist jemand da in meinem Leben, der einfach mehr als ein normaler, unter Anführungszeichen, Freund ist. Da ist es irgendwie aufgekommen, dass wir uns einfach so viel unterstützen und so viel helfen. Und irgendwann hat irgendwer gesagt, ich glaube, das war der Bernhard, Mama zu mir. Und dann hat auch die Kerstin gemeint, ja, die Mama Martin. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich halt 2 Kinder. Und dann kam auch noch der Martin dazu und das ist fertig mit der Familienplanung. Also wir belassen es dabei. 3 Kinder lasten mich eh aus. Aber das ist nicht nur im Negativen gemeint, sondern natürlich, wir haben viel Zeit, die wir miteinander verbringen. Wir nehmen das Wort schon sehr ernst und wir fühlen uns auch wirklich wie eine Familie auf. Also wir sind wirklich füreinander da. Ja? Und zwar jederzeit.
Jeder braucht jederzeit irgendwo Geborgenheit und die finden wir bei uns daheim.
Die Wahlfamilie hat neben den getrennten Haushalten, in die sich jeder zurückziehen kann, noch andere Vorteile.
Und dass wir über das auch neutral reden können, was man vielleicht mit der Familie eben nicht mehr neutral kann, weil es eben so Vorwunden gibt.
Genau, es gibt keine Wunden einfach. Es ist einfach, wir haben uns das ausgesucht, ich mag dich und ich mag dich sehr und du magst mich sehr. Wir fangen nicht bei einer Minuszahl an mit du hast mich aber als Kind damals an den Haaren gezogen oder sonstiges, sondern wir fangen einfach neutral bei null an, sind natürlich auch schon erwachsen und reflektieren sehr gut und somit fangen wir eigentlich wirklich bei plus eigentlich schon an, weil wir einfach wissen, wie man mit einem anderen Menschen umgeht. Und das ist, glaube ich, natürlich ein Riesenvorteil, sage ich mal, an dieser selbst ausgesuchten Familie. Ja.
Und haben vor allem so eine große Wertschätzung gegenüber den anderen Menschen, weil wir wissen, die sind füreinander immer da, gerade in einer Welt, wo eben das alles so anonym ist, gerade in einer Stadt. Wir wissen, egal was passiert, wir können auf die Familie, auf die erst entstandene Familie, zufällig vom Leben entstandene Familie eigentlich, immer bauen.
Wir sind eine große Familie. Wir gehören
Wertschätzung, Zusammenhalt, Vertrauen. Grundwerte, die immer wieder im Zusammenhang mit Familie genannt werden. Für die Lebens- und Sozialberaterin Katharina Weiner sind diese Werte jedoch nicht mit Harmonie gleichzusetzen.
Wir hätten es natürlich immer alle gern perfekt und wir hätten es immer alle gern harmonisch. Nur einerseits finde ich harmonisch furchtbar langweilig und auch mit wenig Lernpotenzial oder Entwicklungspotenzial und möglicherweise dann auch in die Richtung, dass sich alle entweder zu sehr zurücknehmen und auf sich selbst vergessen und sich selbst aufgeben oder sich zu sehr reinstürzen und dadurch dann Sachen aufbrechen, die vielleicht gar nicht aufbrechen müssen.
Die wenigsten überlegen vor der Gründung einer eigenen Familie, so Katharina Weiner, was ihnen als Familie überhaupt wichtig ist, welche Werte das Familienleben bestimmen sollen oder wie sie nach außen hin wahrgenommen werden wollen. In der Realität werden diese Fragen erst in Krisensituationen besprochen. Und gerade das kann zu wichtiger Klärung des weiteren familiären Zusammenlebens führen.
Also es sind so ganz viele Mini-Kleinigkeiten, die dann in Summe unsere Familie ausmachen. Und wenn wir nicht drüber reden und wenn wir nicht miteinander kommunizieren, dann brodelt's und irgendwann explodiert's. Das ist ja gut, wenn es explodiert. Und das ist ja gut, wenn es sich reibt oder wenn so ja, warme Reibungskraft entsteht. Und wenn es mir auffällt, dass es eben diese Reibung ist, die der Wärme erzeugt, dann kann ich es ansprechen.